Ja, liebe Geschwister, freue mich, dass ich euch heute meine Gedanken weitergeben darf. Danke fürs Gebet, Daniel. Das ist genau das, was wir brauchen. Möge der Herr es führen, unser Reden und unser Nachdenken. Unser Thema ist nach wie vor der Jakobusbrief. Über vergangene Wochen beschäftigen wir uns schon damit in die Predigten. Und aktuell sind wir im Kapitel 4 und heute soll es gehen um die Verse 11 und 12. Jochen hat die letzte Woche schon geredet über den Anfang dieses Kapitels, über die Verse 1 bis 10. Und wir haben dort gesehen, dass Gott große Gnade gibt, sehr große Gnade. Er gibt doppelte Gnade, hat uns Jochen vor Augen geführt. Nämlich zum einen, dass Gott der ist, der Sünden vergeben will und dann aber nicht da stehen bleibt, sondern auch weiter die Kraft geben möchte, dass man die Sünde überwinden kann und ein siegreiches Glaubensleben führen kann. Und wir haben das letzte Mal auch gesehen, dass für beides aber eine Sache eine Voraussetzung ist. Es gibt da eine Bedingung, nämlich diese angebotenen Geschenke, dieses Angebot von Gott, das wäre erst dann in meinem Leben wirksam, wenn ich es annehme, wenn ich meine eigene Schwachheit erkenne und Gottes Angebot dankbar annehme. Ist klar, nur dem kann geholfen werden, ja, der erkennt, dass er Hilfe braucht. Solange jemand überzeugt ist, dass er alles alleine schafft und keine Hilfe braucht, wird er auch keine Hilfe in Anspruch nehmen und somit auch keine Hilfe haben. Erst der, der wirklich erkennt, dass er völlig feststeckt, dass er nie im Leben das Problem lösen kann, nie im Leben aus dieser Situation selbst rauskommt. Nur der, der von seinem hohen Ross des Stolzes runtersteigt und Gott um Hilfe bittet, der wird Hilfe erhalten. Und dabei geht es eben nicht nur einfach um ein Lippenbekenntnis, sondern es geht darum, dass man im Herzen diese Verlorenheit erkennt und die eigene Schwachheit. Und nur wenn aus einem solchen demütigen Herz dieser Schrei nach Hilfe kommt, der an Gott gerichtet ist, dann wird Gott helfen. Und so lesen wir eben im Jakobusbrief in Kapitel 4, den Vers 6, und dort steht: Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Ja. Eine Bitte an Gott, die aus dem Herzen kommt, in der noch irgendwie ein Funke von Hochmut ist. Ja. Zum Beispiel der Gedanke, ja, 80% schaffe ich, mache ich, aber Herr, schenk du die restlichen 20%. Ja. Die wird Gott nicht hören. Gott widersteht den Hochmütigen. Dem Demütigen gibt er Gnade. Am gebeugten Geist, am ehrlichen Herzen, das sich an Gott wendet, dem wird geholfen. Und in Vers 7 im selben Kapitel lesen wir dann: Unterwerft euch nun Gott. Ja, genau das drückt es aus. Sich jemand unterwerfen heißt, ihm die völlige Kontrolle geben. Gott soll Herr in meinem ganzen Leben sein. Eben 100% und nicht bloß 80% oder 20%. Es ist Demut gefordert. Und in Vers 10 fasst Jakobus das nochmal zusammen und sagt: Demütigt euch vor dem Herrn und er wird euch erhöhen. Warum so ausführlich? Nochmal die Wiederholung. Mir ist wichtig, dass wir eins erkennen. Jakobus stellt hier nämlich zwei Einstellungen vor. Er stellt einmal vor Hochmut und er stellt einmal vor Demut. Er stellt das gegenüber. Und er sagt, dass beide Einstellungen eine Auswirkung haben für mein geistliches Leben, für mein geistliches Wachstum. Wenn ich eine hochmütige Einstellung habe, dann werde ich geistlich nicht wachsen. Warum? Weil Gott dem Hochmütigen widersteht. Ich werde Gott nicht erleben, wenn ich mich nicht demütig an ihn wende. Andererseits, wenn ich mich aber demütige, wenn ich eine demütige Einstellung habe, dann werde ich Gott erleben und werde geistig wachsen können. Ich werde im Glauben wachsen, weil ich sei Wirken erlebe, sei Stärke, die in meiner Schwachheit wirkt. Also, die Einstellung, die geistiges Wachstum fördert, ist Demut. Und die Einstellung, die Wachstum hemmt, ist Hochmut. Und jetzt ist Hochmut so eine Sache, ja, der kommt oft recht versteckt daher. Und man erkennt es gar nicht so richtig und gar nicht so gut. Und deshalb gibt Jakobus, denke ich, in diesem Kapitel verschiedene Beispiele, wo man sieht, was ist eigentlich Hochmut? Wann bin ich eigentlich hochmütig? Wenn man Gefahr erkennt, ja, dann ist das Wichtigste schon passiert. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Deswegen gibt Jakobus hier verschiedene Beispiele. Und unsere Verse heute, die Verse 11 und 12, sind das erste Beispiel dafür, wie man Hochmut erkennen kann. Und hier geht es um unser Reden, wie wir miteinander reden. So möchte ich lesen die Verse 11 und 12 aus Jakobus 4. Dort steht: Redet nicht schlecht übereinander, Brüder. Wer über einen Bruder schlecht redet oder seinen Bruder richtet, redet schlecht über das Gesetz und richtet das Gesetz. Wenn du aber das Gesetz richtest, so bist du nicht ein Täter des Gesetzes, sondern ein Richter. Einer ist Gesetzgeber und Richter, der zu erretten und zu verderben vermag. Du aber, wer bist du, der du den Nächsten richtest? Jakobus ermahnt uns hier, indem er sagt, redet nicht gegeneinander oder redet nicht schlecht übereinander. In der Schlachtübersetzung heißt es, verleumdet einander nicht. Harte Worte, starke Worte, ja, gegeneinander reden, verleumden. Der Duden definiert verleumden folgendermaßen. Er schreibt, verleumden bedeutet, über jemanden Unwahres verbreiten mit der Absicht, seinem Ansehen zu schaden oder jemanden diffamieren. Es geht also darum, dass wir uns über unsere Geschwister nichts Unwahres verbreiten sollen. Das ist eigentlich klar, oder? Machen wir doch nicht. Wir lügen doch nicht. Oder wir wollen doch unsere Geschwister nicht irgendwie in ihrem Ansehen schaden. Das ist klar. Aber ganz so schnell darf man nicht sein an dem Punkt, weil es geht letztlich darum, dass wir nichts Unwahres verbreiten sollen. Natürlich keine Lügen, aber es geht auch darum, dass wir nicht Halbwahrheiten, Gerüchte verbreiten sollen. Weil, jemand hat mal gesagt, eine halbe Wahrheit ist eine ganze Lüge. Und ganz ehrlich, Geschwister, wie schnell geht das, dass wir so zusammenstehen und sagen, ja, hast du nicht auch gehört, dass der und der und so. Es ist ja vielleicht gar keine böse Absicht dabei zunächst. Ja, ich möchte ja nur mal hören, ob das mein Bruder oder Schwester vielleicht nicht auch irgendwie gehört hat. Nur mal über die Sache reden. Aber heute schon habe ich was Unwahres weitergeben. Weil ich habe die Sache ja nur gehört von einem anderen. Und durch das Weitersagen passiert auch was. Ich habe diese Sache jetzt auch ins Herz von meinem Bruder und von meiner Schwester gepflanzt. Das ist jetzt auch in seinem Herzen. Und so mahnt Jakobus an der Stelle und sagt, redet nicht gegeneinander, redet nicht schlecht übereinander, Geschwister. Im Buch der Sprüche lesen wir auch schon was darüber, und zwar im Kapitel 11, Vers 13. Sprüche 11, Vers 13, dort heißt's: Wer als Verleumder umhergeht, gibt anvertrautes Preis. Wer aber zuverlässigen Sinnes ist, hält die Sache verborgen. Ein ganz ähnlicher Gedanke in Kapitel 20, Vers 19. Buch der Sprüche, Kapitel 20, Vers 19. Wer anvertrautes Preis gibt, geht als Verleumder umher. Und mit dem, der seine Lippen aufsperrt, lass dich nicht ein. Hier ist das Kennzeichen von einem Verleumder, dass er anvertraute Geheimnisse weiterplaudert. Die Person kann einfach nicht den Mund halten und muss über die Sache unbedingt mit einem anderen reden. Natürlich unter höchstem Stillschweigen. Ja, das darfst du auf keinen Fall weitersagen. Klar, oder? Weil man hat es ja selbst unter derselben Auflage erhalten. Bitte sag's nicht weiter, ja? Logisch. Mach ich doch nicht. Und wie schnell geht's? 5 Minuten später hängt man vielleicht schon am Telefon und bespricht die Sache unter derselben höchsten Geheimhaltung mit einem anderen. Ja, ist gefährlich. Und ich habe mir eine Geschichte gehört, wie folgenreich so dieses Verbreiten von einem Gerücht, von einem Geheimnis sein kann. Und die Geschichte ist ungefähr so gegangen. Ein Bruder hat Halbwahrheiten oder Geheimnisse über einen anderen verbreitet. Später erkennt er, dass es falsch war, dass er falsch gehandelt hat. So geht er zu dem Bruder, an dem er schuldig geworden ist, und bittet ihn aufrichtig um Vergebung. Und er fragt, Es tut mir echt leid, aber was kann ich denn tun, um das wieder in Ordnung zu bringen? Der Bruder sagt, nimm ein Federkissen, geh auf den Kirchturm, schneide das Kissen auf und schüttle alle Federn raus. Und dann komm wieder zu mir. Der Bruder wundert sich, aber macht es. Er geht auf den Kirchturm, schneidet das Kissen auf, schüttelt das Kissen und der Wind trägt die Federn in alle Richtungen. Dann geht er zurück zu dem Bruder, an dem er schuldig geworden ist und sagt, so, ich habe alles getan, was soll ich jetzt tun? Und der Bruder sagt, geh jetzt hin und sammle alle Federn wieder ein. Da erkennt der Bruder, der an ihm schuldig geworden ist, dass das unmöglich ist. Niemals kann er alle Federn wieder einsammeln. Der Wind hat sie längst in alle Richtungen zerstreut. Merkt ihr? Wenn ich einmal was weitergegeben habe, was nicht richtig war, nicht ganz richtig war, was ich nur so gehört habe oder ein Geheimnis, das mir anvertraut worden ist, ich kann es nicht mehr einfangen. Ich kann es nicht mehr zurückholen. Es ist draußen und es geht weiter. Es ist unmöglich, alle Federn wieder einzusammeln. Und deswegen ermahnt Jakobus an der Stelle und sagt, redet nicht schlecht übereinander, Geschwister. Verleumdet einander nicht. Zurück im Jakobusbrief. Jakobus gibt nämlich im Anschluss an die Ermahnung auch gleich noch eine starke Begründung. Ich lese nochmal in Vers 11. Redet nicht schlecht übereinander, Brüder oder Geschwister. Natürlich, es ist immer für uns als Geschwister alle gemeint. Wer über seinen Bruder schlecht redet oder einen Bruder richtet, der redet schlecht über das Gesetz und richtet das Gesetz. Das heißt, Jakobus dehnt das aus. Wir sollen nicht schlecht übereinander reden, weil wenn wir das machen, dann reden wir gegen das Gesetz. Und hier steht wieder das gleiche Wort wie vorher. Das heißt, wir verleumden das Gesetz, wir verbreiten eine Lüge über das Gesetz, wenn wir das machen. Ja, warum ist das so? Ja, es ist deswegen so, weil Gott es im Alten Testament schon in seinem Gesetz klar verboten hat, über andere schlecht zu reden und Unwahres zu verbreiten. In 3. Mose 19, Vers 16 steht, du sollst nicht als ein Verleumder unter deinen Völkern umhergehen. Du sollst nicht gegen das Blut deines Nächsten auftreten. Ich bin der Herr. Gott hat es ganz klar schon geregelt, dass man nicht ein Verleumder sein soll. Niemand soll in seinem Volk umhergehen und Unwahres verbreiten. Und wenn ich es doch tue, dann verbreite ich mit meinem Tun die Lüge, dass das Gesetz ja gar nicht so wichtig ist. Weil ich mir ja übers Gesetz erhebe. Ich verleumde das Gesetz. Und wenn ich das Gesetz verleumde, dann verleumde ich letztlich den, der es gegeben hat. Ja? Ich verleumde also letztlich Gott. Und auch da sieht man wieder, was das für Dimension hat. Wenn ich gegen meinen Bruder oder meine Schwester schlecht rede, dann rede ich letztlich schlecht gegen Gott, weil er es ausdrücklich verboten hat. Also, wir sollen keine Lügen, keine Halbwahrheiten oder Gerüchte verbreiten und wir sollen keine Geheimnisse weitersagen. Seien wir doch vorsichtig. Denken wir zweimal drüber nach. Und Jakobus geht aber nur weiter. Im Vers 11, den wir gerade gelesen haben, heißt es, wer gegen seinen Bruder redet oder seinen Bruder richtet, redet gegen das Gesetz und richtet das Gesetz. Jakobus erweitert dies. Es geht eben nicht nur darum, dass wir Geschwister nicht verleumden sollen, dass wir nicht Unwahres verbreiten sollen oder Geheimnisse weiter plappern sollen, sondern es geht darum, dass wir unsere Geschwister auch nicht richten sollen. Und ich denke, im Zusammenhang ist es schon klar, jeder weiß, was er da meint, aber schauen wir uns kurz an, was Richten überhaupt heißt. Dieses Wort Richten wird in ganz verschiedene Zusammenhänge genommen, verwendet im Neuen Testament. Der wörtliche Sinn von dem Wort ist einfach, etwas zu teilen, zu trennen, etwas zu unterscheiden oder eine Entscheidung zu treffen. Die Bibel verwendet das Wort in der Richtung im Neuen Testament, dass es darum geht, etwas zu richten, also in einer feierlichen, juristischen Weise etwas zu behandeln. Es ist die Sache vor Gericht, ja, etwas vor Gericht urteilen oder verurteilen. Es verwendet das Wort aber genauso in der Bedeutung, dass im Sinn von etwas beurteilen oder einfach etwas entscheiden oder sich eine Meinung oder ein Urteil bilden. Und dann aber auch seine Meinung abgeben in einer persönlichen Weise. Es geht also immer darum, dass eine Sache betrachtet wird und es dann zum Urteil kommt. Es wird eine Entscheidung getroffen. Das kann im Gericht sein, wo der Richter die Sache untersucht und dann das Urteil spricht. Das passiert aber genauso in meinem und in deinem Kopf, ständig. Wir sehen Dinge, wir beobachten Dinge und beurteilen diese Dinge. Es ist gut, es ist schlecht, es ist richtig, es ist falsch. Also grundsätzlich diese Fähigkeit, dass man Dinge kritisch durchdenken kann und unterscheiden kann, ist eigentlich eine sehr gute Fähigkeit. Das ist eine Sache, die Gott uns geschenkt hat. Die Frage ist nur, wie wir die Fähigkeit einsetzen. Und die Frage ist, mit welchem Ziel wir diese Sache einsetzen. Ein paar Beispiele. In der Apostelgeschichte sehen wir, wie Gott seine Gemeinde baut. Ja? Juden kommen zum Glauben an Jesus Christus, Heiden kommen zum Glauben an Jesus Christus. Und bald schon kommt die Frage auf, ob jetzt Heiden sich beschneiden lassen müssen, um errettet zu sein. Das ist eine ganz wichtige und ganz grundlegende, entscheidende Frage. Und so treffen sie verschiedene Brüder in Jerusalem und versuchen, zu einer Entscheidung zu kommen in dieser Frage. Es war das sogenannte Apostelkonzil, das wir in Apostelgeschichte 15 lesen. Ja, und die Brüder kommen zu einer Entscheidung und sie legen verschiedene Beschlüsse fest. Und wenn man das anschaut, dann steht an der Stelle, dass die Brüder über diese Frage gerichtet haben. Sie haben diese Frage beurteilt und eine Entscheidung getroffen. Sie sind zu einem Urteil gekommen. Und in Apostelgeschichte 16, Vers 4 liest man, dass sie dann losgehen und diese Entscheidung weitersagen, damit es alle wissen. Als sie aber die Städte durchzogen, teilten sie ihnen zur Beachtung die Beschlüsse mit, die von den Aposteln und Ältesten in Jerusalem festgesetzt worden waren. Dieses Wort festgesetzt heißt, sie haben gerichtet. Da steht genau das griechische Wort, wie bei uns in Jakobus 4 steht, richten. Die Brüder dort haben über diese Frage entschieden und das war sehr gut. Es war sehr gut und sehr wichtig, dass diese Frage entschieden worden ist. Weil jetzt Klarheit war, die Heiden müssen sie nicht beschneiden, sie müssen nicht erst Juden werden, um errettet zu werden. Und jetzt hat jeder gewusst, was Sache ist und jetzt war Frieden in der Gemeinde. Also es war sehr gut, dass die Brüder da entschieden haben. Ein anderes Beispiel, in 1. Korinther 5 lesen wir, dass es in der Gemeinde in Korinth eine schwere Sünde gegeben hat, die geduldet worden ist. Und Paulus spricht es an in seinem Brief und er fordert die Korinther auf, dass sie diese Sünde doch richten sollen. In 1. Korinther 5, ab Vers 12, lese ich. heißt es, denn was habe ich zu richten, die draußen sind? Richtet ihr nicht, die drinnen sind? Die aber draußen sind, richtet Gott. Tut den Bösen von euch selbst hinaus. Es geht darum, dass die Korinther hier lernen sollen, dass sie Sünde richten müssen. Sie sollen diesen Bruder, der so in schwerer Sünde lebt und offensichtlich nicht bereit ist, dass er dadurch was ändert, ja, den sollen sie aus der Gemeinde raustun. Es geht darum, dass diese Gemeinde eine heilige Gemeinde ist, zur Ehre Gottes, und nicht eine Gemeinde, in deren Mitte schwere Sünde geduldet wird. Und es geht andererseits darum, dass der, der in dieser schweren Sünde lebt, ja auch zur Vernunft kommen soll. Er soll ja umkehren. Er soll ja nicht weiter in seinem falschen Weg gehen. Also man sieht, das Ziel dieses Richtens an der Stelle ist einerseits die Heiligkeit der Gemeinde und andererseits die Umkehr des Sünders. Es geht also einmal um die Liebe zu Gott und um die Liebe zu meinem Nächsten. Weil wenn ich auf keine andere Weise erkennen möchte, dass er total falsch ist und Gottes Gebote missachtet, wenn er in der Sünde verharrt und weiter leben möchte, dann muss man zu dem letzten Mittel greifen, dass man sich trennt. Und das Ziel von dem Ganzen sollte, dass er durch seine Sünde eisigt und umkehrt. Und auch an der Stelle sieht man, es sind sehr gute Ziele. Und Gott hat die Aufgabe, Sünde zu richten, seiner Gemeinde anvertraut. Und gleich im Anschluss daran ein drittes Beispiel. Im Kapitel 6 vom Korintherbrief lesen wir, dass es Streitigkeiten gegeben hat in der Gemeinde dort. Und die Geschwister haben sich nicht einigen können und haben diese Streitigkeiten vom weltlichen Gericht ausgetragen. Und so schreibt Paulus im Kapitel 6, die Verse 1 bis 3, darf jemand unter euch, der eine Sache gegen den anderen hat, vor den Ungerechten richten und nicht vor den Heiligen? Oder wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Und wenn durch euch die Welt gerichtet wird, seid ihr unwürdig, über die geringsten Dinge zu richten? Wisst ihr nicht, dass wir Engel richten werden, geschweige denn Dinge dieses Lebens? Und Paulus sagte, das kann doch nicht sein, dass ihr eure Streitigkeiten vom weltlichen Gericht austragt. Könnt ihr als Gemeinde denn nicht über die Dinge des Lebens entscheiden? Und damit fordert er sie natürlich heraus, dass sie das machen. Sie sollen da entscheiden in dieser Weise und sollen für Frieden und Ordnung wieder sorgen. Man sieht auch hier wieder, zunächst ist Unfrieden und das Ziel von diesem Richten, von diesem Entscheiden ist, dass Frieden wieder herrscht, dass Klarheit herrscht. Und auch da sieht man, es ist eigentlich ein gutes Ziel, das da verfolgt wird. Also es waren jetzt drei Dinge, drei Beispiele, wo man sieht, dass Gott uns diese Fähigkeit gegeben hat, dass wir Dinge kritisch durchdenken können und zum Urteil kommen können. Entscheidend dabei ist aber, welches Ziel wir damit verfolgen. Wir sollen diese Fähigkeit unter Gottes Führung einsetzen, um das Böse zu richten, damit wieder Frieden herrscht. Das Ziel soll sein, dass wir Leben zur Ehre Gottes leben. Drei Beispiele dafür, dass es gut und wichtig ist, dass wir ein Urteil haben, dass wir über Dinge reden und zu einer Entscheidung kommen. Aber leider nutzt man diese Fähigkeit oft nicht in der Weise, wie Gott sie vorgesehen hat. Sondern wir bilden unser Urteil nicht auf einer Sachlage, sondern viel zu schnell auf Basis unserer Gefühle. Wir untersuchen die Sachlage gar nicht so richtig, sondern halten dann nur noch Ausschau nach Dingen, die mein Gefühl und mein erstes Urteil nur bestärken. Dinge, die dieses erste Urteil vielleicht in Frage stellen könnten, die blende ich aus. Die schiebe ich weg. Und ganz schnell geht's, dass ich dann natürlich bei nächster Gelegenheit die Sache auch mit meinem Bruder oder meiner Schwester besprechen muss. Und dann kämen so Sätze wie, ja, es ist schon komisch, oder? Dass der und der so und so. Und merkt ihr, was passiert ist? Ich habe mein Urteil weitergeben. Ja, ich sage ja nichts Falsches. Ich sage nur, was ich denke, was meine Einschätzung von dieser Sache ist. Ja, aber heute, eigentlich ist es doch so, dass ich den anderen richte. Ich habe mein Urteil gefällt und gebe es sogar noch weiter. Was mache ich damit? Ich erhebe mich zum Richter und verkünde das Urteil, vielleicht nicht unbedingt öffentlich, aber doch in der Weise öffentlich, dass ich es dem anderen sage. Und man merkt an der Stelle auch, ist es denn das Ziel, dass da irgendwo Sünde in Ordnung gebracht wird? Dass Frieden wiederhergestellt wird? Meistens nicht. Weil wenn das mein Ziel wäre, dann müsste ich eigentlich so handeln, dass ich sage, oh Herr, du zeigst mir da irgendwas, da ist was nicht in Ordnung. Ist das wirklich Sünde? Oder habe ich da einen verschobenen Blick? Ich gehe ins Gebet und bete so lange, bis ich Klarheit habe. Ist das wirklich Sünde, Herr? Ist das eine Sache, wo ich ansprechen muss? Oder kann ich das nicht in Liebe zudecken? Und wenn ich dann wirklich Klarheit gefunden habe vor dem Herrn, dass das wirklich eine Sache ist, die schlimm ist, die angesprochen werden muss, weil der Bruder in eine falsche Richtung geht, zu wem gehe ich dann? Verspreche ich mich dann mit alle? Nein, der Jesus sagt, geh zu dem, der gesündigt hat und sprich mit ihm. Um das geht's. Ja. In Liebe mit dem Bruder oder der Schwester dann reden und ihm sagen, schau mal, da ist Sünde. Ich habe Bett drüber. Und es ist nicht weggegangen. Denk mal drüber nach, bete du auch dafür. Das eigentliche Ziel aber ist oft nicht eben das, dass ich dem anderen helfe, sondern eher das, dass ich selber irgendwie gut dastehe. Sei es nur vor mir selbst. Weil wenn ich den Fehler beim anderen sehe, dann muss ich mich ja nicht so viel mit meinen eigenen Fehlern beschäftigen. Und ich glaube, das ist das Problem. Wir reden viel zu viel übereinander und viel zu wenig miteinander. Wir sollen nicht unseren Nächsten in dieser Weise richten. Und Gott warnt uns an viele Stellen davor. Die bekannteste wahrscheinlich ist Matthäus 7, die ich jetzt mit euch noch kurz lesen möchte. Der Jesus spricht und sagt in Matthäus 7 folgendes: Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit welchem Urteil ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Was aber siehst du den Splitter, der in dem Auge deines Bruders ist, aber den Balken in deinem Auge nimmst du nicht wahr? Oder wie kannst du zu deinem Bruder sagen, ha, erlaube, ich will den Splitter aus deinem Auge herausziehen. Und siehe, der Balken ist in deinem Auge. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge heraus und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus dem Auge deines Bruders herauszuziehen. Der Jesus sagt hier, pass auf, den Maßstab, den du bei anderen anlegst, der wird auch bei dir angelegt werden. Denkst du wirklich, dass du klar sehen kannst und ein gerechtes Urteil sprechen kannst? Du siehst den kleinsten Fehler bei deinem Bruder, aber den gleichen Fehler bei dir selbst siehst du nicht. Und der gleiche Fehler bei dir, der ist um Dimensionen größer ausgeprägt als bei deinem Bruder. Und dann willst du auch noch dem anderen helfen, den kleinen Fehler in Ordnung zu bringen, du bist doch ein Heuchler. Fang doch zuerst bei dir selbst an, die Sachen in Ordnung zu bringen. Und dann wirst du einen klaren Blick haben. Und dann wirst du dem anderen auch wirklich helfen können. Und wir sehen, diese Art von Richten ist eben nicht von der Liebe zu dem Nächsten geprägt. Hier geht es nicht darum, dem anderen zu helfen, sondern hier geht es eigentlich um Hochmut. Es geht darum zu zeigen, dass ich besser bin als der andere. Ich sehe einen Fehler bei dem anderen und sage, schau mal, du hast da ein Problem. Aber ich kann dir helfen. Der Herr Jesus, der Kenner der Herzen, sagt an dieser Stelle, du Heuchler, er sieht mein Herz und weiß, dass das gar nicht meine eigentliche Motivation ist, dem anderen zu helfen. Sondern meine Motivation ist eigentlich, dass ich mich am besten im Licht darstelle. Und er sagt zu Recht, hey du Schauspieler, das ist doch nur ein Vorwand. Du bist doch der Blinde, du hast doch den Balken im Auge. Wenn du schon richtest, dann fang doch bei dir selbst an. Das ist die Frage. Wie ist dein Urteil über deinen Bruder oder über deine Schwester? Kannst du klar sehen, um die Sünde zu erkennen? Geht es wirklich um Sünde oder geht es bloß um eine Ablehnung, eine Abneigung? Ist deine Motivation, dem anderen zu helfen, dass Sünde gerichtet wird und ihr beide ein Leben zur Ehre Gottes lebt? Oder geht es in Wirklichkeit nur darum, dass du besser rauskommst? Gehen wir zurück zum Jakobus. In Vers 11 erklärt Jakobus nur, warum er denn nicht seine Geschwister richten sollte. Nochmal den Vers 11. Redet nicht gegeneinander, Brüder. Wer gegen seinen Bruder redet oder seinen Bruder richtet, redet gegen das Gesetz und richtet das Gesetz. Wenn du aber das Gesetz richtest, so bist du nicht ein Täter des Gesetzes, sondern ein Richter. Jakobus sagt, wer seine Geschwister richtet, der richtet das Gesetz. Wenn wir unsere Geschwister richten, dann richten wir das Gesetz, weil wir uns übers Gesetz stellen. Wir erheben uns dann zum Richter, der das Urteil fällt und verkündigt. Aber wir sollen doch nicht Richter sein, die sich übers Gesetz stellen, sondern wir sollen Täter sein, die das Gesetz erfüllen. Wir sollen das Gesetz tun und nicht richten. Der Herr Jesus hat das Gesetz und die Propheten in zwei Geboten ganz kompakt und eigentlich total einfach zu verstehen zusammengefasst. Ihr wisst alle die Stelle. Matthäus 22 kommt der Schriftgelehrte zum Herrn Jesus und stellt ihm die Frage: Lehrer, welches ist das große Gebot in dem Gesetz? Er aber sprach zu ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dieses ist das große und erste Gebot. Das zweite aber, ihm gleiche, ist: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. An diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Alles leitet sich aus diesen Geboten ab. Du sollst den Herrn, deinen Gott, mit deinem ganzen Sein lieben und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es geht um meine Liebe zu Gott und um meine Liebe zu meinem Nächsten. Und wenn wir in dieser Liebe leben, dann erfüllen wir automatisch das Gesetz und alles das, was Gott durch die Propheten angewiesen hat. Und jetzt wieder zurück zu unserem Kontext. Ist es denn Liebe, wenn ich über meinen Nächsten, ich verallgemeine es noch mehr, wenn ich über meinen Nächsten irgendwas Schlechtes rede oder Unwahres verbreite, ein Gerücht weitersage oder ein Geheimnis preistue? Ist es denn Liebe, wenn ich mich zum Richter aufschwinge über den anderen? Natürlich nicht. Deswegen schreibt Jakobus da: Wenn ich schlecht über meine Geschwister rede oder sie richte, dann stelle ich mich über das Gesetz und bin nicht der Täter des Gesetzes, sondern der Richter. Und Jakobus bleibt an der Stelle nicht stehen, sondern im nächsten Vers erinnert er nochmal ganz eindrücklich daran, wer den Gesetzgeber ist und wer Richter ist. Er schreibt in Vers 12: Einer ist der Gesetzgeber und Richter, der zu erretten und zu verderben vermag. Du aber, wer bist du, der du den Nächsten richtest? Jakobus stellt dir und mir folgende Frage: Wer ist es, der das Gesetz gegeben hat? Bist du es? Und wir müssen alle ehrlich sagen: Nein, natürlich nicht. Gott ist es, der das Gesetz gegeben hat. Gott ist es, der gezeigt hat, was gut ist und was böse ist. Und die nächste Frage: Ja, wer ist denn der wahre Richter? Bist du es? Und wieder müssen wir antworten: Nein, Gott ist der wahre Richter. Er allein weiß alles und kennt das Innerste des Herzens. Gott allein ist es, der ein gerechtes Urteil sprechen kann, weil nur er durch und durch gut ist, nichts Böses in ihm ist und er alles weiß. Gott allein ist der Richter. Und weiter, die nächste Frage: Wer ist es, der eine Seele den vor der ewigen Verdammnis retten kann? Bist du es oder bin ich es? Natürlich nicht. Gott allein ist es, der er retten kann. Und er will es tun. Er wird jeden retten, der sich im Glauben auf das Erlösungswerk von Jesus Christus stützt. Gott vergibt jedem die Schuld. Eben, der allen Stolz ablegt und allen Hochmut ablegt, der seine Schuld vor Gott ehrlich bekennt und im Herzen glaubt, dass Jesus die Strafe stellvertretend für die eigene Schuld getragen hat. Gott kann und will erretten, aber die Rettung wird nur für den wirksam, der seine eigene Verlorenheit erkennt und das Geschenk der Errettung dankbar annimmt. Und wer ist es, der nach Betrachten aller Fakten das gerechte Urteil aussprechen wird dass eine Seele schuldig vor Gott ist und ewig von Gott getrennt sein muss? Bist du es oder bin ich es? Natürlich nicht. Gott allein ist der gerechte Richter und er wird ein gerechtes Urteil sprechen und ein gerechtes Gericht halten. Und dann wird alles auf den Tisch kommen und am Ende wird ein gerechtes Urteil gesprochen werden. Hier ist das Gesetz, hier ist der Maßstab, der für alle klar war und hier sind die Gedanken, Worte und Werke. Und Gott wird ein Urteil sprechen müssen, weil er ein gerechter Gott ist. Und jeder, der das Gesetz gebrochen hat, der wird verurteilt werden und wird die gerechte Strafe erhalten. Er wird getrennt sein von Gott, denn Gott ist ein heiliger Gott. Und in seiner Gegenwart kann niemand sein, der gegen ihn gesündigt hat. Jakobus macht ganz klar, Gott ist der Gesetzgeber, Gott ist der Richter und nur Gott ist der, der zu erretten und zu verderben vermag. Und zum Abschluss stellt Jakobus noch eine letzte Frage. Er sagt, wer bist du, der du deinen Nächsten richtest? Wer bist denn du, Mensch, der du dich zum Richter über deine Mitmenschen erhebst? Du machst dich selbst zum Maßstab und zu Gott? Pass auf, du handelst gegen Gott. Und wenn du das alles tust, dann bist du hochmütig und du wirst geistlich nicht vorankommen. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Die Einstellung, die geistliches Wachstum fördert, ist Demut. Die Einstellung, die Wachstum hemmt, ist Hochmut. Passen wir alle auf, wie wir über unsere Geschwister denken und reden. Weil es zeigt, in welcher Einstellung wir unterwegs sind. Amen.